Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Wiese in Frankfurt.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir uns erneut beschäftigen mit ESG oder ESG. Welche Handlungspflichten haben Arbeitgeber eigentlich? Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Sozialfragen rücken ja immer näher in den Fokus der Unternehmen. Dafür sorgt einerseits der Gesetzgeber selbst, andererseits steigt aber auch der öffentliche Druck. Welche arbeitsrechtlichen Themen müssen hierbei beachtet werden? Lieber Dr. Lellay, was ist ESG und wie grenzt man das Ganze von CSR, CSA, wie auch immer man es nennen möchte, also der Corporate Social Responsibility eigentlich ab?
ESG als solches ist ja erstmal nur eine Abkürzung für die drei englischen Worte Umwelt, also Environmental, Social, also soziale Aspekte und Governance, also Regulierung bzw. gute Unternehmensführung. Aber es ist seit einigen Jahren, kann man sicherlich sogar fast schon sagen, sicherlich eine Chiffre geworden für die verantwortungsvolle Unternehmensführung und eben genau in diesen drei Bereichen, die Sie ja auch in der Anmoderation, Herr Krabel, richtig erwähnt hatten, die Umwelt, die Nachhaltigkeits- und die Sozialfragen. Interessanterweise gibt es, und da gibt es einige Überlappungen, dann eben auch noch das CSR, das sich übersetzt dann ins Deutsche, auch eine Abkürzung mit Corporate Social Responsibility, richtig gesagt. Und das ist sicherlich etwas, was da mit eine Rolle spielt, aber doch noch etwas anders gelagert ist. Gibt es ja interessanterweise auch schon etwas länger als ESG. Und ich denke, man übersetzt es ganz richtig damit, dass man sagt, das CSR ist die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung oder die unternehmerische Sozialverantwortung, finde ich sehr, sehr schön. Und damit ist es ja letztendlich ein ganz, ganz altes Ding. Und auch bei uns in Deutschland, man muss sich ja nur mal anschauen, wie lange bei uns die Mitbestimmung ja zurückreicht, spätestens seit dem Jahr 1918, also jetzt seit über 100 Jahren, hat man das hier bei uns auch schon gehabt. Und das Ganze entwickelt sich jetzt eben weiter in diesen ESG-Bereich hinein.
Ja, genau. Kommen wir zurück zum Bereich ESG und da natürlich die Frage, inwiefern ist das Ganze vielleicht erstmal allgemein gesagt für das Arbeitsrecht überhaupt relevant? Inwiefern ist das Arbeitsrecht da betroffen?
Das Arbeitsrecht, und das ist interessant, dass das meiner Meinung nach heutzutage auch immer noch unterschätzt wird. Man weiß gar nicht warum, oder ich weiß es zumindest nicht, warum es so ist. Aber es ist doch an sich sogar offensichtlich, denn einer, und zwar der mittlere der drei Buchstaben von ESG, der beschäftigt sich ja mit dem Arbeitsrecht. Und das ist letztendlich eine Sache, die unter dem Social Aspekt sich verbirgt. Das ist ja nicht nur die sozial verantwortliche Unternehmensführung, sondern selbstverständlich auch das Einhalten der arbeitsrechtlichen Standards. Das ist ganz klassisch, könnte man jetzt schon fast sagen, unter das S von ESG, unter das Social zu fassen.
Ja, und im Mittelpunkt steht ja die sogenannte Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was hat es damit auf sich und wer ist hier wiederum betroffen?
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist auch ein sehr wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang, hat dann etwas wieder sich weg oder bewegt sich wieder etwas weg von dem rein arbeitsrechtlichen, wobei es da auch Überschneidungen gibt. Aber vor allen Dingen sind das Dinge, die sich beschäftigen mit buchhalterischen, um das mal vielleicht so ein bisschen klein zu sagen, Standards. Also das sind Dinge, die nach deutschem Verständnis zum Beispiel im HGB in den dortigen Verpflichtungen für Unternehmen sich wiederfinden. Und da wird letztendlich darauf Wert gelegt, dass bestimmte Vorgaben ja eingehalten werden müssen, gesetzliche Vorgaben im Bereich ESG. Und das wird überprüft oder wird transparent gemacht über die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also letztendlich ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowohl ein Instrument der Informationsgewinnung als auch ein Instrument der Transparenz dieser ganzen Dinge und Maßnahmen, die sich in dem Bereich ESG abspielen.
Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Inhalte hat ein solches Reporting? Was steht dort drin?
Ja, wenn man mal vielleicht jetzt in meinem oder unserem Bereich bleibt, also dem S, dem Social, dann kann man da damit rechnen und muss damit rechnen, dass da zum Beispiel so etwas abgefragt wird, wie der Status des Gender Pay Gaps, also welche Maßnahmen man zum Beispiel ergriffen hat, ob es einen Gender Pay Gap gibt in der Industrie, über die man spricht und welche Maßnahmen man ergriffen hat, um den zu senken oder möglicherweise ganz aus der Welt zu schaffen, welche Maßnahmen man getroffen hat, um Unternehmensmitbestimmung oder betriebliche Mitbestimmung umzusetzen, Arbeitnehmerrechte zu achten, die Koalitionsfreiheit, also das Recht, Gewerkschaften beizutreten oder auch wieder auszutreten, zu achten. Also alle diese ganzen Dinge, die dort eine Rolle spielen, die fließen in das Reporting ein, um die gewünschte Transparenz herzustellen.
Ja, und welche normativen Regelungen gibt es zu beachten? Also wo ist das Ganze geregelt? Wo zieht man das her, was zu tun ist?
Ich denke, man kann auch da vielleicht wieder mal die arbeitsrechtliche Brille aufgesetzt. Sehr schön schauen jetzt sozusagen wieder ganz zurück zu Brot und Butter, nämlich der Betriebsverfassung. Da gibt es ja den Paragraphen 106, der Wirtschaftsausschuss. Und da sind jetzt auch natürlich diese Dinge, spielen da auch eine Rolle. Interessanterweise gibt es da auch Querverbindungen zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also hier, denke ich, ist man sehr, sehr nah, zum Beispiel in der Betriebsverfassung drin. Allerdings gibt es auch, und da geht man wieder ganz hoch auf die Unternehmens- oder Konzernebene, so etwas wie die Corporate Sustainability Reporting Directive, die sich dann tatsächlich auf der ganz oberen Ebene der Unternehmensberichterstattung mit diesen Dingen beschäftigt und auch einen sehr, sehr allgemeinen oder vielleicht besser sogar gesagt einen sehr, sehr generellen und vielseitigen Ansatz verfolgt.
Die arbeitsrechtlichen Spielfelder sind, wie Sie es ja schon gesagt haben, vor allem das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Entgeltfragen und beispielsweise Diversity. Wie ist hier die Herangehensweise?
Ja, ich denke, man muss sich ja erstmal überhaupt im Klaren darüber sein, und das soll sich jetzt gar nicht komisch anhören, aber erstmal im Klaren darüber sein, dass es solche gesetzlichen Verpflichtungen ja nun gibt. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja schon seit einiger Zeit in der Welt. Die Frage von Entgeltgleichheit und verbotener Entgeltdiskriminierung ist seit Jahrzehnten in der Welt, seit mehreren Jahren in der Welt über das Entgelttransparenzgesetz. Also hier ist, denke ich, der wichtige und erste Schritt, sich erst nochmal vor Augen zu führen, dass es diese gesetzlichen Verpflichtungen gibt. Und dann, und das ist ja auch die gute Herangehensweise in solchen Situationen, zu schauen, wie sieht es damit aus, wie erfüllen wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen als Unternehmen. Das heißt, man wird da eine Ist-Analyse durchführen. Man hat festgestellt, welche gesetzlichen Verpflichtungen hat man. Dann hat man die Ist-Analyse und dann hoffentlich stellt man vielleicht sogar fest, es gibt nichts zu tun, weil wir alle Vorgaben erfüllen. Und wenn es doch nicht so sein sollte, dann muss man einen Plan entwerfen, um die Vorgaben zu erfüllen. Das heißt, es ist fast schon in die Richtung von einem Prüf- oder einem Abarbeitungsprogramm zu fassen. Ist Analyse, dann Analyse des Zustandes, den man bisher erreicht hat, und dann das Abarbeiten von eventuellen Fehlern bzw. eventuellen Fehlleistungen.
Ja, und das alles zusammengenommen klingt ja dann doch nach relativ viel Arbeit für die HR-Abteilung. Anders gefragt, welche Rolle spielt HR in diesem Zusammenhang?
Ich denke, die Rolle von HR ist in diesem Zusammenhang überhaupt nicht zu unterschätzen. Und ich würde gerne alle Kolleginnen und Kollegen in den HR-Bereichen, in den Personalbereichen hier jetzt sozusagen auch über unseren Podcast nochmal auffordern, hier den Ball, wie man so schön sagt, in die Hand zu nehmen. HR und Personal ist der geborene oder die geborene Treiberin dieser Entwicklung, kann sich da also tatsächlich an die Spitze des Fortschrittes setzen und muss das auch. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, das ist also auch ein Muss, weil ganz viele dieser Dinge sind entweder genuine Themen der Personalarbeit, da sind wir in dem Bereich Social, also dem S von ESG drin, aber auch die anderen zwei Bereiche haben ganz viele Schnittmengen mit den Personalbereichen bzw. der Personalarbeit, weil nur dort ja im Unternehmen verpflichtend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch motivierend die Vorgaben umgesetzt werden können. Also da ist HR und Personal nicht nur ein Treiber, sondern meiner Meinung nach müssen die wirklich, und das tun ja Gott sei Dank auch viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile oder auch schon seit längerem, an der Spitze des Fortschritts marschieren.
Ja, und möglicherweise auch ein Treiber, aber zumindest einzubinden ist der Betriebsrat. An welchen Punkten geschieht das?
Ja, das ist ja insgesamt ein Anliegen, auch das S von ESG, die Mitbestimmung nicht nur zu achten, die Mitbestimmungsrechte zu achten, sondern die auch zu aktivieren und einzubeziehen. Das ist ja auch ein guter Ansatz, weil man ja auch dort letztendlich auf Möglichkeiten und Ressourcen zurückgreifen kann. Das Ganze geht dann wieder das Beispiel, was wir ja hatten, bis runter in die Betriebsverfassung, Stichwort Berichtspflichten im Wirtschaftsbereich. Ausschuss und dann gegenüber dem Betriebsrat, aber auch zum Beispiel in die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, Stichwort Paragraph 87 BetrVG, die Mitbestimmung dort. Das hat also ganz, ganz viele Aspekte, aber neben dem rechtlichen, und das haben wir hier im Podcast ja auch schon viele Male angesprochen, auch der unternehmenspolitische Hintergrund der Vorteile der Einbindung des Aktivierens des Betriebsrates für diese ganzen Bemühungen, die das Unternehmen unternimmt, um damit auch die Akzeptanz bei den Arbeitnehmervertretern zu erhöhen und auch die Akzeptanz zu erhöhen bei der Belegschaft.
Ja, und dann haben Sie vorhin davon gesprochen, dass man Ziele auch festlegen sollte. Und zur Erreichung dieser Nachhaltigkeitsziele könnte man ja Anreizsysteme entwickeln. Wie sieht das Ganze aus?
Ja, absolut richtig. Das ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr zu Recht in der letzten Zeit in den Vordergrund getreten. Und das wichtige und richtige Stichwort, was immer kommt in diesem Zusammenhang, ist Entgeltsysteme zu gestalten. Die Gestaltung von Entgelt als Vorteil für gutes Verhalten ist ja so alt, möglicherweise, wie es Arbeitsverhältnisse sind. Und das spielt hier in diesem Bereich oder kann in diesem Bereich eine große Rolle spielen, kann erfolgversprechend eingesetzt werden. Das heißt also, Entgeltsysteme so zu ergänzen oder so abzustellen, dass die Unternehmensziele im Bereich ESG erreicht werden oder zumindest das Erreichen, das Laufen in die richtige Richtung befördert wird, belohnt wird durch die Entgeltgestaltung. Und das ist meiner Meinung nach auch, da sind wir wieder bei der Frage, gerade bei einem ganz, ganz wichtigen Arbeitsfeld der Personalbereiche, auch da können Personalbereiche ihren Stempel der Entwicklung aufdrücken. Die Entgeltgestaltung ist ein wichtiger Teil der Personalarbeit, das wissen wir alle, und gerade in diesem Bereich wird sie dann möglicherweise noch wichtiger in der Zukunft.
Ja, und zum Abschluss die spannende Frage, wenn ich Ziele festgelegt habe, muss ich sie natürlich auch nachhalten und überwachen. Wie geschieht das und vor allem wer tut das?
Ja, die Frage ist zu Recht gestellt, weil man sich ja immer wieder vor Augen führen muss, die Ziele, die nicht überwacht werden, die werden zur unverbindlichen Absichtserklärung, zur unverbindlichen Aussage. Also es muss nachgehalten werden, ob Ziele erreicht werden. Nur so kann man A natürlich feststellen, wurden sie erreicht oder wurden sie nicht erreicht. Und vor allen Dingen, vielleicht sogar noch wichtiger, kann man feststellen, was müssen wir anders und besser machen in Zukunft? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und gerade in diesem Bereich gibt es da einen ganzen Strauß von Dingen, die zusammentreffen. Einmal geht das über ganz klassische Dinge wie die betriebliche Mitbestimmung. Wenn man jetzt zum Beispiel in Entgeltsystemen denkt, da kann der Betriebsrat ja auch überwachen. Paragraph 80 steht es drin, BetrVG. Aber gibt es auch eine fast Selbstüberwachung der Mitarbeiter, wenn nämlich die Ziele in Entgeltsysteme integriert werden, dann überwacht man sich ja in Anführungszeichen selber, nämlich in dem Sinne, dass man die Ziele erreichen möchte. Das ist also sogar eine fast schon Selbstverwaltung. Aber dann, und das muss man eben auch sehen und das darf man nicht unterschätzen, sind ja viele der neuen Gesetze, und das wird sich ja auch fortsetzen in Richtung der jetzt kommenden Entgelttransparenzrichtlinie, mit starken Überwachungskompetenzen von Behörden ausgestattet und nicht nur Überwachungskompetenzen, sondern auch Dinge, die in die Richtung gehen wie Bußgelder, die verhängt werden können. Das heißt also, da wird es auch einen gewissen Überwachungsdruck geben. Deswegen sicherlich ganz, ganz wichtig für die Personalabteilungen, hier das vorwegzunehmen, Ziele zu überwachen, die Einhaltung der Ziele zu überwachen und damit sicherzustellen, dass es überhaupt nicht zu irgendwelchen Friktionen mit äußerem und Behördeninteresse kommen muss.
Ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Sie wollen Ihrem Werbespot eine Stimme geben? Melden Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de und vereinbaren Sie einen Termin. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.